Ich möchte euch auch ganz herzlich willkommen heißen zum heutigen Sonntag. Auch gerade die, die im Livestream zuschauen. Es ist schön, dass wir die Möglichkeiten haben, dass wir auch so verbunden sein dürfen. Ich möchte zum Anfang gerade noch beten. Ja, Herr, ich danke dir, dass du der Gott bist, der überall auf dieser Welt der gleiche ist, der sich nicht ändert und seine Verheißungen einhalten kann und wird. Und dass wir in dem Sinne auch eine Sicherheit haben in dieser Welt, dass du der bist und sich nicht verändert, dass wir auf dich bauen dürfen. Und dass du auch der bist, der uns führt und leitet in dieser Welt, der uns alles gegeben hat, ja, seinen Sohn auf die Welt geschickt hat, weil wir selber nicht fähig sind, um das einzuhalten, was du erwartest, weil wir selber nicht genug heilig sind, um von dir zu bestehen. Aber du hast deine Heiligkeit uns geschenkt, uns gegeben in deiner Gnade. Und da wollen wir dich loben und preisen und danken dafür. Amen. Im heutigen Psalm 15 geht es wieder mal um einen ganz bestimmten Berg. Nämlich ein heiliger Berg. Und gewisse, die die letzten paar Predigten mitgelost haben, werden sich daran erinnern, um was bei dem Berg genau geht. Im Psalm 2 ist auf dem Berg der Ritterkönig, der Messias, eingesetzt worden. Im Psalm 3 gehört Gott von dort. Im Psalm 14 macht sich von dort der Ritterkönig auf, um das Geschick von seinem Volk zu ändern. Und jetzt kommt im Psalm 15 der Berg wieder raus. Und jetzt geht es um eine ganz spezielle Frage. Wer darf dann auf dem heiligen Berg wohnen? Es geht also ums Leben mit und beim heiligen Gott. Und darum ist der Psalm auch ein sehr praktischer Psalm, weil er uns eigentlich nicht allein lässt in dieser Frage, sondern er gibt uns eine Antwort darauf. Und dieser Antwort wollen wir jetzt gerade nachgehen, indem wir den Psalm zusammenlesen. Psalm 15. Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Wer in Unschuld wandelt und Gerechtigkeit übt und die Wahrheit redet von Herzen? Wer keine Verleugnung herumträgt auf seinen Zungen, wer seinem Nächsten nichts Böses tut und seinen Nachbarn nicht schmäht, wer den Verworfenen als verächtlich ansieht, aber die ehrt, die den Herrn fürchten, wer, wenn er etwas zu seinem Schaden geschworen hat, es dennoch hält, wer sein Geld nicht um Wucherzins gibt und keine Bestechung annimmt gegen den Unschuldigen. Wer dies tut, wird ewiglich nicht wanken. Der Psalm startet also mit einer nicht sehr oberflächlichen Frage. Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Es geht also nicht irgendwie ums Wetter oder was jetzt, was für ein Handy, das ich mir als neues soll kaufen, sondern es geht um etwas Existenzielles in dieser Frage. Der David fragt, wer zu Gott, dem Schöpfer von Himmel und Erde, kommen kann, wer Gemeinschaft haben darf mit ihm, ja, wer in seiner Gegenwart wohnen kann. Warum muss man aber überhaupt so eine Frage fragen? Weil Gott ist doch der liebende Gott, den eh jeder annimmt und am Schluss sowieso seine Liebe siegen wird. Kann nicht einfach jeder einfach so zu Gott kommen? Und die Antwort ist nein. Der David hat in seinem Leben selber müssen erleben und feststellen, dass es Treten, es Kommen in die Gegenwart Gottes nicht einfach so möglich ist. Als er nämlich die Bundeslade auf Jerusalem geführt hat, da hat der eine, der die Lade begleitet hat, Aussa, unrechtsmäßig die Lade berührt und sich so eigentlich in die Gegenwart und in die Gegenwart Gottes begeben. Unrechtmäßig. Und die Folge davon war, dass der Ussa gestorben ist. Und darum ist es auch verständlich, dass der David nachher in Schrecken verfällt und entsetzt ausruft im 2. Samuel 6, Vers 9. Start. Und David fürchtete sich vor dem Herrn an jenem Tag und sprach: Wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Die Konfrontation mit der Heiligkeit Gottes hat ihn also erschreckt, hat ihn in Furcht versetzt. Und es ist nicht verwunderlich, dass gerade in der heutigen Zeit beim Lesen von dem Ereignis viele Mühe haben damit. Dass man vor Gott erschreckt. Denn es steht in einem gewaltigen Kontrast zu dem, wie wir Gott heute eigentlich fassen wollen. Wir wollen selbst bestimmen über Gott. Wir wollen selbst sagen, was recht ist. Und wollen über Gott verfügen. Gott soll gefälligst unseren Vorstellungen folgen. Und gefälligst das machen, was wir wollen und nicht, was er will. Und in dieser Vorstellung, in diesem Leben, hat ein heiliger Gott keinen Platz. Und jetzt sehen wir, dass beim David aber genau die Begegnung und das Erleben bei dieser Bundeslade zu einem gewaltigen Umdenken geführt hat. Die Frage durchdringt ihn: Wer kann in dieser Heiligkeit bestehen? Wer kann bei dem heiligen Gott wohnen? Und bis heute gibt es viele Menschen, die sich die Antwort selber geben wollen auf diese Frage. Ich habe schon oft gehört, ich habe doch ein gutes Leben geführt, Gott muss mich am Schluss annehmen. Oder am Schluss wird Gottes Liebe sowieso über alles herrschen. Und wer liebt, der kann ja niemand ausstoßen. Oder Gott, der darf mich gar nicht ablehnen. Das wäre doch unfair. Andere versuchen, den Zugang zu Gott zu erzwingen, indem sie Ritual, Zeremonien, religiöse Sachen machen. Aber all das ist ein Versuch von uns Menschen, selber über Gott zu verfügen, selber zu bestimmen, wie der Herr und Herrscher über Himmel und Erde sein muss. Aber die Lebenshaltung stellt sich in einem gewaltigen Gegensatz zu dem, was Gott uns sagt. Zu dem, was Gott uns in seinem Wort sagt. Es entsteht damit ein Konflikt zwischen dem, was Gott will und dem, was wir wollen. Aber weil Gott der Schöpfer von Himmel und Erde ist, weil er der König vom Universum ist, ist er auch der Einzige, der bestimmen kann, was für Vorgaben es gibt, um bei ihm zu bestehen. In der Antike war es nämlich so, dass man vor einem König nur auf einen ausdrücklichen Befehl erscheinen durfte. Ein unrechtsmäßiges Erscheinen vor einem König hat zum Tod geführt, hat das Todesurteil mit sich gezogen. Und wenn das beim irdischen König schon der Fall war, wie viel mehr ist das der Fall beim König vom Universum? Es geht also nicht um religiöse Ritual, um gute Werke oder sonst irgendetwas, was wir aus uns hervorbringen würden, sondern es geht einzig und allein darum, was der König fordert, was der König will. Wer darf also in die Gegenwart Gottes kommen? Wer darf in sein Zelt kommen? Und zur Zeit David war das Zelt die Stiftshütte, der Tempel hat dort ja noch nicht gestanden. Und es hat genau ein einziger Mann dürfen in das Zelt kommen. Ein einziger Mann von allen Leuten, die auf dieser Welt gelebt haben. Und das hat er auch nur ein einziges Mal im Jahr für einen ganz kurzen Augenblick machen. Es war der hohe Priester, und zuerst musste er Opfer darbringen und dann hat er einen kurzen Augenblick in das Allerheilige vor Gott treten und dann musste er auch schon wieder rausgehen. Von einem Wohnen bei Gott, in seinem Zelt, auf seinem heiligen Berg, kann man da wohl wirklich nicht davon reden. Die Opfer vom hohen Priester sind also ungenügend gewesen. Sie haben nicht gelangt. Und darum fragt David jetzt die Frage, was ist denn die Anforderung, um von dem heiligen Gott bestehen können, um bei ihm zu wohnen? Und der Psalm lässt uns glücklicherweise nicht allein in dieser Frage. Im Vers 2 gibt er uns eine Antwort. Wer in Unschuld wandelt und Gerechtigkeit übt und die Wahrheit redet von Herzen. Der Vers eröffnet uns eigentlich die Grundlage für die Vorgabe, für den Willen, den Gott hat. Auf ihm basieren dann die weiteren Verse, die wir nachher noch genauer werden anschauen. Aber jetzt auf den Vers 2. Vor Gott darf kommen, wer unschuldig ist, also keine Verfehlungen hat und absolut rein ist. Wie das Opfer, das der hohe Priester darbringen musste, perfekt und rein sein, ohne Fehler, so müssen wir selber perfekt und rein sein, um vor Gott zu kommen. Aber es hört nicht bei dem Perfekt auf, sondern wir müssen auch gerecht, in Gerechtigkeit und in Wahrheit leben. Und das Ganze muss aus unserem ganzen Herzen kommen. Es muss also unsere Identität, unser Leben ausmachen. Nicht nur einfach oberflächlich, ah, ich bin jetzt ein bisschen gerecht. Nein, das muss aus dem tiefsten Inneren, aus unserer Identität rauskommen. Was der Psalm da also fordert, ist gewaltig. Er sagt uns nämlich konkret nämlich eins. Wir müssen genau so heilig sein, wie der heilige Gott, zum vor Gott kommen. Nicht weniger und nicht mehr. Doch wer kann so heilig und gerecht sein? Wer entspricht denn diesen Vorgaben? Und in Römer 3, Vers 10 schreibt der Paulus in Bezug auf Psalm 14, aber ich lese jetzt Römer 3, Vers 10, was Fakt ist eigentlich. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist also keine gerecht, kein einziger da drin kann sagen, dass er die Vorgaben von dem heiligen Gott erfüllen wird. Und der Psalm zeigt uns also etwas Trauriges auf, nämlich, dass der Zugang zu dem heiligen Gott versperrt ist. Dass etwas zwischen uns und Gott steht. Und doch finden wir in der Bibel Menschen, die tatsächlich als gerecht bezeichnet werden. Wie zum Beispiel der Abraham im 1. Mose 15, Vers 6. Eine ganz bekannte Stelle. 1. Mose 15, Vers 6. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit zu. Und da kommt etwas ganz Wichtiges in dieser Heiligkeit Gottes raus. Ja, Gott ist heilig. Doch Gott ist eben noch mehr als nur heilig. Er ist auch voller Liebe. Und in seiner Liebe möchte er Gemeinschaft mit uns haben. Wir dürfen die Heiligkeit und die Liebe Gottes unter keinen Umständen gegeneinander ausspielen. Wenn wir das machen, wenn wir etwas versuchen aufzulösen, etwas versuchen überzubewerten, dann fallen wir in ein falsches und ein gefährliches Gottesbild hinein. Nehmen wir irgendetwas davon weg, dann haben wir nicht mehr den Gott, der sich uns in der Bibel offenbart. Und weil Gott jetzt weiss, dass wir in seiner Heiligkeit nicht bestehen können aus uns aus, weil er uns in seiner Liebe selber die Gerechtigkeit zusprechen. Und das geschieht einzig und allein durch den Glauben. Wie wir das da beim Abraham gesehen haben. Und wir wollen uns jetzt mal die Frage stellen, an was glaubt der Abraham da genau? Wenn wir in die Welt schauen, wenn wir uns anschauen, besteht unser Leben doch oft aus sehr viel Glauben. Als ich meinen Job als Informatiker gekündigt habe, haben mich gewisse Leute gefragt, wie passt jetzt da Informatik und Theologie zusammen? Und meine Antwort war jeweils, in der Informatik geht es auch sehr um Glauben und Hoffen. Weil ich glaube und hoffe, dass der Programmierer keinen Fehler gemacht hat. Dass wenn ich den Knopf drücke, dass wirklich das passiert, was der Programmierer vorgibt. Und wir sehen, unser Leben besteht oft aus Glauben. Wir glauben an die Wissenschaft, an die Politik, an die Medien, an Versicherungsvertreter, an unsere Fußballmannschaft, an die Aktien, die hoffentlich bald wieder steigen. Wir glauben an alles Mögliche. Aber an was glaubt der Abraham jetzt da? Was ist der Glaube, der den Unterschied macht bei ihm? Der Abraham hat Gott geglaubt und damit auch seine Verheißungen. Und die Verheißungen Gottes sind darin bestanden, dass aus seinen Nachkommen der Messias kommen wird. Und der Messias, das ist Jesus Christus, der Mensch gewordene Gottessohn. Weil er ganz Gott und ganz Mensch war, ist er auch der Einzige, der vollkommen gerecht leben konnte. Und vollkommen rein leben konnte. Und vollkommen in Wahrheit leben konnte. Und diese Gerechtigkeit, die Jesus Christus für uns erwirkt hat, will er uns also in seinem Glauben zusprechen. Der Abraham hat also an nichts anderes als an Jesus Christus geglaubt. Allein der Glaube ist ihm als Gerechtigkeit zugerechnet worden. Und das gilt bis heute, die Vorgabe gilt bis heute. An dem hat sich nichts geändert. Nur der Glaube an Jesus Christus ist es, was uns gerecht macht. Es ist also nicht unser Abmühen, unser gutes Leben, unsere Forderungen, die wir an Gott aus unserem Willen herausstellen. Unsere Stellung, die wir in der Welt hätten. Nein, denn selbst das beste Leben ist noch zu wenig heilig für den heiligen Gott. Allein der Glaube eröffnet uns den Weg. Nur in ihm werden die Vorgaben von dem Psalm auch erfüllbar. Weil Jesus Christus vollkommen gerecht gelebt hat, können wir jetzt auch durch ihn Zugang zu Gott bekommen. Er hat für uns die Eintrittskriterien erfüllt. Und damit ist er der perfekte hohe Priester geworden. Nicht wie der weltlich-menschliche hohe Priester immer wieder holt hat, müssen Opfer bringen und nur stellenweise wieder mal einen Blick auf die Bundeslade hat erhaschen. Nein, Jesus ist der perfekte Hohepriester. Er steht ewig zur Rechten Gottes und steht da für uns ein. Weil er am Kreuz das perfekte Opfer gebracht hat. Und so hat Jesus die Heiligkeit hervorgebracht, wo wir eigentlich von uns müssten bringen. Und weil er der Einzige war, der das tun konnte, ist er auch der Einzige, der darum der Weg zu Gott ist. Und darum kann Jesus auch von sich sagen, im Johannes 14, Vers 6, der bekannte Vers, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es gibt keinen anderen Weg. Wer kann also in die Heiligkeit Gottes kommen? Wer kann auf dem heiligen Berg wohnen? Und die Antwort ist eindeutig und klar. Jeder, der im Glauben an Jesus Christus lebt. Und das könntest auch du sein. Auch du darfst dein Leben an Jesus anvertrauen, an ihn glauben und ihm nachfolgen. Er ist auch für dich gestorben und bietet dir das wunderbare Geschenk von dieser Heiligsprechung, von dieser Rechtfertigung und Reinigung an. Und das kannst du in Anspruch nehmen, indem du Jesus ins Zentrum von deinem Leben setzt, indem du ihn als König annimmst, ihn glaubst und vertraust. Denn durch den Glauben haben wir ein gewaltiges Privileg bekommen. Wir haben jetzt Frieden mit Gott und können Zugang zu ihm haben. Im Römer 5, Vers 1 beschreibt der Paulus das so schön. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das ist das Privileg, das wir haben dürfen. Und der David, der hohe Priester, zu einem ganz bestimmten Ort musste gehen, um vor Gott zu treten, hat Jesus Christus auch diese Barriere für uns niedergerissen. Wir dürfen jetzt von überall auf der Welt zu Gott kommen. Wir müssen nicht irgendwo auf Mekka pilgern oder auf Jerusalem, um zu Gott zu kommen, sondern wir dürfen dort, wo wir sind, jetzt in die Heiligkeit Gottes treten. Und das ist ein grosses Privileg, das wir haben dürfen, wo wir in Dank und in Lob und Preis dürfen fallen. Ja, auch da, dass wir da vor Gott treten können, das ist ein Privileg, das wir haben. Aber die Gemeinschaft mit Gott, die wir jetzt haben dürfen, ist nicht einfach etwas Passives, sondern da geschieht etwas mit und auch in unserem Leben. Ein Leben mit Gott bleibt nicht stehen, sondern wir werden verändert und freigesetzt. Und das ist so, wie wenn wir auf eine frisch gestrichene Bank hocken. Das färbt ab. Da kann man einfach nichts dagegen tun. Die Hose ist nachher einfach voll Farbe. Und so ist es auch, wenn wir in der Gegenwart Gottes leben, dann färben sich seine Eigenschaften auf uns ab. Und das färbt sich in unser Handeln und Denken hinein. Ein Leben mit Gott kann also nicht spurlos sein, sonst ist kein Leben mit Gott. Wie auch so ein Sitzen auf so einer frisch gestrichenen Bank nicht spurlos an uns vorbeigeht. Es ist also lebensverändert, in dieser Heiligkeit Gottes zu wohnen. Und mit dieser Grundlage können wir uns jetzt an den restlichen Teil vom Psalm machen, weil die Grundlage so wichtig ist, dass uns die klar ist, dass Gott ist, der uns in unser Leben verändert. Wir werden die Verse 3 bis 5 lesen. Wer keine Verleugnung herumträgt auf seiner Zunge, wer seinen Nächsten nichts Böses tut und seinen Nachbarn nicht schmäht, wer den Verworfenen als verächtlich ansieht, aber die ehrt, die den Herrn fürchten. Wer, wenn er etwas zu einem Schaden geschworen hat, es dennoch hält, wer sein Geld nicht um Wucherzins gibt und keine Bestechung annimmt gegen den Unschuldigen. Und wenn wir jetzt die Verse lesen, dann sehen wir einen Haufen von Sachen, die irgendwie das Leben mit Gott auszeichnet. Und die Auflistung kann uns ehrlich gesagt schnell mal überfordern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in der Predigtvorbereitung hat es mich auch ein bisschen überfordert, die lange Liste. Und vielleicht bist du auch schon lange im Glauben und denkst jetzt, also wenn ich die Hälfte von diesen Punkten lese, nur schon dann merke ich irgendwie, also so wirklich zeigt sich das nicht in meinem Leben. So genau kann ich das schon nicht halten. Also bei mir, ich versage schon oft beim Lügen und Lästern über meinen Nachbar. Das ist doch etwas, was uns so schnell passiert. Und vielleicht macht es dir jetzt Druck, wenn du die Verse liest. Doch um was geht es in diesen Versen genau? Denn die Liste ist ehrlich gesagt viel, viel zu lang. Unnötig lang sogar. Denn sie lässt sich auf ganz einfaches oder ein sehr schweres Wort, je nachdem wie man es sieht, zusammenfassen. Liebe. Liebe. Unser Leben mit Gott zeigt sich darin, dass wir Liebe üben. Im Johannes 4, Vers 8 wird das uns beschrieben. 1. Johannes 4, Vers 8, Entschuldigung. Dort steht, wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Ziemlich eindeutig, was da steht. Oder? Kommt jetzt aber die Liebe, die da steht, aus uns selber? Nein, sondern weil wir durch Gottes Gnade gerecht worden sind und jetzt in seiner Liebe dürfen wohnen, in seiner Gegenwart dürfen wohnen, färbt sich Gottes Liebe auf uns ab. Und da scheitern wir doch oft dran. Wir leben nicht in dieser Liebe und aus dieser Liebe, die Gott uns geben will, sondern wir lassen uns von unserem Egoismus und unserer Begierde leiten. Und Egoismus, da gibt es einen ganz einfachen Grund, warum wir im Egoismus verfallen. Egoismus kommt immer aus einer Angst heraus. Nämlich aus einer Angst, zu kurz zu kommen. Irgendetwas zu verpassen. Zu wenig zu haben. Und das passiert, wenn wir vergessen, dass Gott der Besitzer von allem ist. Gott ist Herrscher und König vom Universum. Ihm gehört ja alles. Und darum haben wir als sein Volk, als seine Kinder, ja Zugang zu allem. Was werden wir noch mehr haben, als dass wir in der Heiligkeit Gottes sein dürfen? Dass wir Gemeinschaft mit Gott haben dürfen, mit dem, was alles gehört? Und das ist das Problem, wenn wir in Egoismus verfallen, dass wir das vergessen, dass Gott uns eigentlich alles gegeben hat. Wir müssen nicht um Anerkennung, um Erfolg, um Reichtum, um gutes Ansehen kämpfen. Denn wir haben etwas viel Größeres bekommen. Wir haben nämlich Gottes Ruhm zugesprochen bekommen. Durch Gott werden wir befähigt, wahre Liebeswerke zu tun. Nicht, weil wir dadurch gerettet würden werden. Nein, sondern weil wir gerettet sind. Und diese Abfolge ist so wichtig. Wir können nicht wahre Liebeswerke tun, wenn wir nicht in dieser Heiligkeit Gottes wohnen. Wenn wir nicht die rettende Gerechtigkeit von Jesus Christus angenommen haben. Dann ist alles Bestreben, die Bibel zu halten, für nichts. Dann könnte man es auch gerade so gut sein lassen. Es ist einfach Heuchlerei. Es ist Nichtigkeit. Aber wenn wir durch Gottes Liebe gerechtfertigt sind, dann werden wir die Liebeswerke durch das können tun. Und dann werden das wahre Liebeswerke werden. Das Leben in dieser Heiligkeit Gottes führt uns somit auch zu etwas, nämlich, dass wir nicht mehr mit dieser Welt überall mitgehen müssen. Wir müssen uns nicht mehr mit in alles einlassen, was uns die Welt vorgibt. Der Vers 4 sagt das uns sehr klar. Wer den Verworfenen als verächtlich ansieht, aber die ehrt, die den Herrn fürchten. Wer ist jetzt der Verworfene, der da angesprochen wird? Und der Verworfene, das ist der, der sich gegen Gott stellt, der in Lug und Betrug lebt, auf Kosten anderer sich bereichert. Es ist einer, der Gott und seine Weisungen mit Füßen tritt und seine Gerechtigkeit aus Gnade nicht annimmt. Und oft, wenn wir in die Welt schauen, haben genau diese Personen doch viel Erfolg, viel Anerkennung im Leben. Und wir stehen in dieser Versuchung, sie als Vorbild zu nehmen oder uns ihren Lebensstil irgendwie einzulassen. Ja, ganz wenig vielleicht auch zu profitieren von dem Lebensstil, den sie haben. Aber sich mit diesen Menschen einzulassen, sie gar als Vorbild zu nehmen, ist verheerend. Denn wir lassen uns mit Sachen, wir lassen mit Sachen zwischen uns und Gott kommen. Und wir ehren Gott damit nicht, sondern wir ehren das gottlose Handeln. Und ich glaube, das werden wir nicht. Wenn wir in dieser Heiligkeit Gottes sein können, dann ist das Letzte, was wir wollen. Wie passt jetzt aber das Verachten mit dieser Liebe zusammen, die da gefordert wird? Ich könnte jetzt ja sagen, das ist ja eigentlich ein Widerspruch. Aber im 2. Korinther 6, Vers 14 finden wir nochmal eine genauere Beschreibung, was das bedeutet. 2. Korinther 6, Vers 14. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Es gibt also Sachen, die einfach nicht zusammenpassen. Es geht einfach nicht. Physikalisch kann man zwei gegenseitige Magnete einfach nicht zusammenfügen. Es geht nicht. Und so ist es auch in einem Leben in Gottes Heiligkeit. Es gibt Sachen, die einem Willen Gottes widersprechen. Und das passt einfach nicht zusammen mit der Heiligkeit Gottes. Wir können nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Es geht nicht. Und das fordert uns immer raus, weil es lauert doch überall wieder in unserem Leben so faule Kompromisse. Und gerade in der Partnerwahl ist die Versuchung besonders gross. Und leider gibt es da ganz viele Christen, die faule Kompromisse eingehen. Aber wenn wir wirklich in dieser Gegenwart Gottes leben wollen, ihn an erster Stelle stellen, dann können wir so faule Kompromisse nicht eingehen. Dann geht das einfach nicht. Denn es ist eine traurige Tatsache, dass eine Beziehung mit einem ungläubigen Partner unsere Beziehung, und viel wichtiger ist, nämlich die Beziehung mit dem ewigen Gott beeinträchtigt, dagegen spricht. Und darum passt das nicht zusammen. Aber jetzt ist es wichtig, es geht nicht darum, dass wir jetzt Personen an sich verachten würden, dass wir jetzt rausgehen und einen heiligen Krieg führen müssten gegen solche Personen. Nein, es geht um eine innere Herzenshaltung diesen Sachen gegenüber, die Gott missfallen. Gott allein ist der, der am Schluss urteilen wird. Er ist fürs Richten zuständig, nicht wir. Unser Auftrag ist, die Menschen zu lieben und ihnen das Evangelium zu verkünden. Und als Beispiel können wir da etwas Aktuelles nehmen, nämlich die Abtreibungsfrage. Wir wollen die Tat von der Abtreibung ganz klar verabscheuen, verurteilen und sagen, das entspricht nicht Gottes Willen. Das ist eindeutig von Gottes Wort her so. Aber die Personen wollen wir nicht verabscheuen. Personen, wenn wir in Liebe begegnen und ihnen den rettenden Ausweg aufzeigen. Zeigen, dass Gott etwas Besseres vorhat mit ihrem Leben. Dass Gott auch sie zu sich ziehen will. Auch für sie gestorben ist. Und auch sie dürfen in die Heiligkeit Gottes kommen. Dass es einen Ausweg aus dem Leiden von ihnen gibt. Und das soll das Schema mit dem Umgang für die Welt sein. Das soll unser Schema sein, dass wir das Böse verurteilen, dass wir uns nicht mit dem Bösen einlenden, uns nicht verbünden mit dem Bösen, aber die Menschen lieben, den Menschen in Liebe begegnen, in ein Evangelium gehen, mit ihnen einen Weg gehen, ihnen helfen auch, wenn es nötig ist, dass sie dürfen den Blick auf Jesus richten. Und da spricht der Psalm in allen Bereichen vom Leben. Und da spricht der Psalm auch etwas an, was uns sehr herausfordert, gerade in der Schweiz, nämlich der Punkt der Finanzen. Vers 5. Wer sein Geld nicht um Wucherzins gibt und keine Bestechung annimmt gegen den Unschuldigen. Und gerade Finanzen, das ist ein Thema, das sprechen wir wirklich nicht gerne an. Also in der Schweiz gibt es zwei Themen, wo man nicht darüber redet, Finanzen und Politik, oder? Und das hat den Grund, Geld ist eigentlich oft unser Götz. Wir verehren das Geld oft mehr als Gott. Bei Geld hört das Mitspracherecht Gottes auf. Doch als Kinder Gottes muss uns etwas bewusst sein, dass unser Geld nicht uns gehört, sondern Gott. Gott hat uns das zum Verwalten gegeben, aber eigentlich gehört es Gott. Und darum wollen wir ihm auch Ehr geben mit dem, was er uns gegeben hat. Und wir wollen uns nicht auf Kosten von anderen bereichern, irgendwie durch irgendwelche Lügereien oder komische Geschäfte an Geld kommen, sondern da wollen wir auch Gott vertrauen, dass er uns versorgen kann, wenn wir in Ehrlichkeit und in einer liebevollen Haltung leben. Gott soll auch Herr über unsere Finanzen sein. Und da muss jeder selber auch mal sich fragen, ist das bei mir so? Und vielleicht wirklich auch vor Gott gehen und sagen, Herr, wo willst du mein Geld haben? Wie willst du, dass ich mein Geld einsetze für dich, in deiner Ehe? Und das ist wichtig, wir dürfen Freude haben an dem, was Gott uns gibt. Wir dürfen uns an unserem Geld freuen. Wir dürfen das auch brauchen, um etwas uns gut zu gehen. Wir dürfen einmal ein gutes Steak kaufen, und wenn vielleicht nicht gerade 2 Franken gekostet hat. Da dürfen wir Freude daran haben. Gott schenkt uns das ja und Gott will ja, dass es uns gut geht. Aber wir dürfen uns nicht vom Geld beherrschen lassen, uns nicht profilieren damit. Oder andere wegen ihrem Geld ansehen oder bevorzugen. Das ist nicht richtig. Unsere Finanzen sollen zu Gottes Ehre eingesetzt werden. Und wir sollen ihn darum immer wieder fragen, wo er unser Geld verwenden will. Denn Gott ist der, der uns auch versorgen wird. Wenn wir treu sind in unseren Finanzen, dann wird Gott auch treu sein uns gegenüber. Und das sieht bei jedem wieder ein bisschen anders aus. Aber wir wissen eins, dass Gott nicht geizig ist. Weil Gott hat ja alles, ihm gehört ja alles und er kann ihm Überfluss geben. Spätestens, wenn wir bei ihm in der Herrlichkeit sein werden, dann werden wir mit allem so überhäuft werden, dass wir denken, also in der Welt hätte ich das gar nie anhäufen können. Egal, was ich gemacht hätte. Und da kommt das Ende vom Psalm, kommt das so schön raus, die Herrlichkeit, die wir bei Gott dürfen haben. Wer dies tut, wird ewiglich nicht wanken. Es ist der wunderbare Abschluss von dem Psalm, die wunderbare Verheißung. Wer zu Gott gehört und mit ihm lebt, ja bei ihm wohnt, der wird ewiglich nicht wanken. Und viele haben mit der Ewigkeit den Glauben an etwas, was erst noch viel später mal kommen wird. Aber das ist nicht Ewigkeit. Ewigkeit ist schon jetzt. Ewigkeit ist ja ewig. Das ist jetzt schon. Es muss nicht erst noch kommen. Und das ist ein Zuspruch, dass Gott sich schon jetzt zu uns stellt. Und es schon jetzt das feste Fundament ist. Und das gilt auch, wenn wir wieder Mühe mit Lügen, mit Ehrlichkeit, mit Geld und faulen Kompromissen haben, dann gilt es immer noch, dass die Ewigkeit, wo Gott unser Fundament ist, schon jetzt ist. Und Gott lässt uns nicht fallen, sondern er haltet uns und wird uns auch bewahren. Denn seine Liebe und Treue ist grösser als unsere Verfehlungen. Und im 2. Thessalonicher 3,3 schrieb das der Paulus so ermutigend. Ich finde die immer wieder schön, die Stelle zu lesen. 2. Thessalonicher 3,3. Aber der Herr ist treu. Er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Der Herr ist treu. Gott ist treu. Und das ist unumstößlich. Das ist eine Verheißung, wenn der Bruno auch am Anfang gesagt hat, eine Verheißung, die absolut zutrifft. Gott ist und bleibt treu in Ewigkeit. Schon jetzt und bis immer. Selbst wenn wir in unserem Leben den letzten Funken Liebe verloren hätten, ist Gottes Liebe immer noch grösser und da. Und er wird uns wieder neu ausrichten und erfüllen können. Und auf das dürfen wir bauen, auf die Treue, auf das Fundament, das Gott uns gibt in unserem Leben. Und die Liebe verändert. Die Liebe verändert unser Leben jetzt schon. Und in dieser Liebe, wenn wir in die Welt rausgehen, in Wort und in Tat und ein Zeugnis sein, wie wir wissen, wie wir zu dem heiligen Gott kommen. Wie wir wissen, was die Antwort von dem Psalm ist. Und wie wir wissen, dass das lebensverändernd ist. Dass das einen Unterschied macht, jetzt schon und in alle Ewigkeit, in dieser Gerechtigkeit zu wohnen vom Herrn. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, du bist der heilige, aber doch liebende Gott. Und das ist ein grosses Vorrecht, dass wir das wissen dürfen. Dass du in deiner Liebe deinen Sohn gesendet hast, der uns die Gerechtigkeit zuspricht, die wir selber nicht haben dürfen. Aber weil du uns angenommen hast in Jesus Christus, dürfen wir jetzt in deiner Heiligkeit wohnen. Wir müssen nicht irgendwo irgendein Zelt irgendwo in Jerusalem gehen, sondern wir dürfen das jetzt machen, weil die Ewigkeit jetzt da schon ist. Und du bist unser Fundament in unserem Leben, wo wir darauf bauen dürfen, wo uns nichts erschüttern kann, wenn wir uns auf dich berufen. Du bist der, der uns nicht wanken lassen wird, egal wie fest die Wellen um uns herum stürmen. Und in dieser Zuversicht, wenn wir uns immer wieder auf dich berufen, weil du der heilige, allmächtige und gnädige Gott bist. Amen.